Joseph Galamp, der Mann, der Amerika auf vier Räder stellte. Die Kenner der amerikanischen Industriegeschichte beschreiben zwei Männer mit diesem Satz und haben in beiden Fällen recht. Der eine Mann ist der Automobilhersteller Henry Ford und der andere der ungarische Ingenieur der Ford-Autofabrik, Joseph Galamp, oder wie er in den Vereinigten Staaten bekannt ist, Joseph A. Galamp, der Konstrukteur des berühmten Modell T, wovon im Detroiter Werk zig Millionen Stück hergestellt und anschließend Amerika und weltweit verkauft wurden. Das Schicksal Joseph Galamps bezeugt beispielhaft, wie eine in jungen Jahren formulierte starke Absicht mit Willenskraft und Mut sowie einer großen Portion Glück in die Tat umgesetzt werden kann. Mit 20 Jahren traf Galamp die Entscheidung, Autos zu entwerfen, und er war 25, als ihm Henry Ford die Anweisung erteilte: Joe, wir planen ein neues Modell. Das Erste, was wir brauchen, ist ein neues Getriebe. Der junge ungarische Ingenieur brauchte nur ein halbes Jahr für die Planung des Getriebefreilaufs in der Detroiter Zentrale. Um dies schaffen zu können, brauchte dieser brillante Ingenieur jedoch zu seinem von Gott gegebenen Talent auch ein umfangreiches Wissen und internationale industrielle Erfahrungen. Joseph Galamp wurde 1881 in der südungarischen Stadt Moku in einer armen, reformierten Bauernfamilie geboren. Die Grundschule und die ersten vier Klassen des Gymnasiums besuchte er in seiner Geburtsstadt. Danach setzte er seine Schulausbildung in Szeged an der staatlichen Fachschule für Holztechnik und Metallbau fort. Den Legenden nach zeichnete er sich durch seine meisterhaften technischen Zeichnungen schon hier aus. Moku und Szeged wurden von Budapest gefolgt. Er fing seine Studien in Budapest an der staatlichen Hochschule für Technik an. Er studierte 24 Fächer an der Fakultät für Maschinenbau bei vortrefflichen, in der damaligen Zeit sehr angesehenen Professoren und war anschließend ein Jahr lang Lehrling in einem Betrieb. Schon als Diplom-Betriebsingenieur ging er in die nordostungarische Stadt Diósgyőr, um dort in der Stahlfabrik als technischer Zeichner zu arbeiten. 1901 wurde er in die Armee eingezogen, ein Jahr später als Truppenführer entlassen und begann eine Wanderschaft, ganz wie ein zünftiger Geselle. Zu dieser Zeit wuchs der Wunsch in ihm, mit dem Schiff in die Vereinigten Staaten zu reisen, um die Automobilausstellung auf der Weltausstellung in St. Louis im Jahr 1904 anzusehen. Zuvor besuchte er noch einige Betriebe in den Niederlanden und Belgien und reiste anschließend aus Hamburg nach New York, wo er im Oktober 1903 ankam. Er hielt sofort Ausschau nach einer Arbeit und hatte auch Erfolg. Zunächst arbeitete er in einem Schachtelwerk, danach bei der Thompson Leather Decoration Company, gefolgt von einem Auftrag, die Wanderkleidung des Albany State House zu dekorieren. Sobald er konnte, reiste er nach Pittsburgh, wo er schon eine anspruchsvollere Arbeit bekam. Er wurde als Werkzeughersteller für die Westinghouse-Werke beschäftigt, wo er täglich 9 bis 10 Stunden für einen Stundenlohn von 25 Cent arbeitete. Von seinem Gehalt konnte er sich dann endlich ein Ticket für die Weltausstellung leisten. Ursprünglich wollte er zurück ins Adlerwerk, inzwischen änderte er jedoch seine Pläne und machte sich auf den Weg nach Osten. In Cleveland wurde er bei der Stearns Automobile Company angestellt, wo er Vergaser anfertigte. Zu diesem Zeitpunkt beherrschte er die englische Sprache schon ziemlich gut, weswegen er schon eine Stelle als Maschinenplaner bei der Harris Automotive Press Company annehmen konnte. Im Sommer 1905 kam er nach Detroit, der damaligen Hochburg der Automobilherstellung. In dieser, auch als Motor City bekannten Stadt, lernte er Henry Ford kennen. Er suchte eine Arbeit mit einem Wochenlohn von $20 und versuchte sein Glück im Werk von Ford. Der gewünschte Lohn wurde ihm sofort zugesagt und er konnte mit der Arbeit schon 10 Tage später beginnen. Im Dezember 1905 wurde er als technischer Zeichner bei der Ford Motor Company eingestellt. Bald darauf plante er das Kühlsystem des Ford-Modells um, wodurch er zum Hauptkonstrukteur des Werks wurde. Zusammen mit dem ebenfalls ungarischen Jernő Farkas zeichnete er die Pläne für die Ersatzteile des berühmten Ford-Modells D, das zu einem benutzerfreundlichen, kostengünstig herzustellenden Auto wurde. Er verwendete bedeutende technische Erneuerungen bei der Erstellung der Konstruktionspläne, erfand den zuerst beim Ford-Modell T eingesetzten Getriebefreilauf und die elektrische Zündung. Unter der Leitung Galamps begann 1913 die Fließbandfertigung von Autos. Dank dieser revolutionären Erneuerung wurde das Modell T zum ersten Auto fürs Volk der Welt. In den 20 Jahren seiner Produktion wurden über 15 Millionen Stück gebaut und sogar noch im Jahr 2000 existierten weltweit 100.000 funktionsfähige Exemplare. Umgangssprachlich war das Modell T von Ford auch als Tin Lizzy, sprich Blechliesel, bekannt. Die Legende besagt, Glump habe auch das bis heute verwendete Ford-Logo gezeichnet. Während des Ersten Weltkriegs arbeitete Joseph Glump an der Konstruktion verschiedener Kriegsmaschinen für die Vereinigten Staaten. Er plante einen U-Boot-Detektor, Kriegswagen, Flugzeugmotoren sowie den Transportwagen für Verwundete. Später plante er auch Wagen für Gleisbauarbeiten und Lastkraftwagen. Infolge seiner herausragenden Leistungen erhielt Joseph Glump die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1917 heiratete er Dorothy Beckham. Aus der Ehe gingen zwei Töchter, Claire und Gloria, hervor. Der seinen ungarischen Wurzeln fortwährend treu gebliebene amerikanische Ingenieur gründete 1921 ein Stipendium für arme Kinder aus Mako, die weiterlernen wollten. Während des Zweiten Weltkriegs plante er auf Anregung Fords einen Sechszylinder-Kleinwagen, dessen Fertigung 1942 begann. Henry Ford wertschätzte seinen talentierten Planer. Das Jahresgehalt Glumps betrug 75.000 US-Dollar, genauso viel wie der damalige Verdienst des US-Präsidenten. Als Ether, der Sohn Henry Fords, die Leitung des Unternehmens übernahm, erarbeitete er eine Firmenhierarchie, demnach Glump den Titel Oberingenieur erhielt und 200 Angestellte ihm unterstellt wurden. Er setzte sich immer leidenschaftlich für seine Angestellten ein. Als man ihn aufforderte, einige von ihnen zu entlassen, entschied er sich eher für eine Umgruppierung in eine andere Abteilung, damit die Überbeschäftigung nicht auffallen wird. Die hohe Arbeitsbelastung hinterließ ihre Spuren aber auch auf seine Gesundheit. Nach der Erholung von einem 1944 erlittenen Herzinfarkt zog er sich aus der aktiven Arbeit zurück und verstarb 1955 in Detroit, der Hochburg der amerikanischen Autoherstellung.